Herzlich willkommen bei der Tonspur 1, dem Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Mein Name ist Roman Mesicek und auch die 13. Season des Podcasts widmet sich dem Thema unternehmerische Praxis rund um Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Die 4 Folgen dieser Serie entstehen als Kooperation des Magazins Business Art mit der Tonspur N. In der Ausgabe 4 2024 der Zeitschrift wurden die nachhaltigen Gestalterinnen präsentiert und 4 davon habe ich auch im Podcast zu Gast. In dieser Ausgabe spreche ich mit Professor Diplom-Ingenieur Dr. Hans-Peter Hutter, stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien. Hallo, grüß dich.
Ja, grüß dich. Danke für die Einladung. Freue mich, dass wir da zusammenkommen.
Sehr gerne. Ja, der Anlass ist, wie gesagt, dass du als nachhaltiger Gestalter ausgezeichnet wurdest vom Business Art und Lebensart Magazin. Und ich habe mir gedacht, wir starten vielleicht mit einer Sache, nämlich die ich ganz spannend fand, als ich deinen Lebenslauf gesehen habe. Du bist engagiert im Vorstand Ärztinnen für eine gesunde Umwelt und Gründer der Doctors for Future Austria. Das sozusagen sagt dir schon sehr viel über das Themengebiet, in dem du tätig bist, aus. Aber erzähl mal ein bisschen was zu diesen Initiativen und zu deinem Engagement in dem Bereich und was dich da antreibt für unseren Einstieg.
Es ist aus meiner Sicht so, ich meine, ich habe Landschaftsökologie studiert und habe ich Medizin dazu studiert und ich wollte diese beiden Fachbereiche immer miteinander verknüpfen. Das ist mir dann auch gelungen in der Umweltmedizin. Und nachdem ich zuerst im öffentlichen Gesundheitswesen als Umweltmedizin, als meinen Facharzt gemacht habe und danach an die MedUni gekommen bin, war es so, dass natürlich im Vordergrund steht, gerade bei der in der Universität, dass hier die Forschung im Vordergrund steht, dass die Lehre im Vordergrund steht, dass der Erkenntniszuwachs im Vordergrund steht. Aber es war immer ein Anliegen von mir, dass man eben entsprechende Erkenntnisse, Evidenz, wie es auch so schön heißt, dass es ja wahr ist, dass man die in Fachzeitschriften publiziert, nur ja dort lesen und schauen sich das die Leute an, die es eigentlich eh wissen. Von daher ist die Umweltmedizin unweigerlich damit verbunden, dass man das Wissen nach außen trägt, nämlich dorthin, wo es hingehört. Einerseits natürlich zur Bevölkerung und andererseits natürlich dort, wo wesentliche Entscheidungen in Bezug auf Umwelt und Gesundheit gemacht werden, sprich in die Politik, in die Behörden, in alle, die letztlich hier schon mitbestimmen, wie es uns geht eigentlich draußen. Und da war für mich klar, dass es abseits meiner üblichen beruflichen Institutionen etwas anders gehen muss, wo man sich auch dann entsprechend melden kann. Und das war und sind nach wie vor, damals waren es auch die Ärzte für eine gesunde Umwelt. Das war 1996, seitdem bin ich im Vorstand, bin ich der Vorstand. Und und diese Bewegung wurde ja 1989 gegründet, nur ganz kurz, damit man weiß, wo es ist, ist eigentlich auch aus einer Bewegung hervorgegangen, die sich gegen den Transitverkehr in Tirol eingesetzt haben. Diese Gruppe hat sich eigentlich aufgrund einer Aktivität, und die kann man nach wie vor als wesentlich betrachten, beziehungsweise ist es ja wieder so, dass es rund um den Transitverkehr, der Verkehr insgesamt in Tirol immer wieder Probleme gibt, jetzt wurde geklagt und so fort. Also mir ist das einfach und gut vorgekommen, weil ich nicht eine Partei, Achtung, wichtig, Partei politisch unabhängige Organisation gegangen ist, und das sind wir nach wie vor, von Ärztinnen, die sich für Belange des Umweltschutzes einsetzt, nämlich aus ärztlicher Sicht. Und damit war für mich klar, dass ich da die Dinge, die wir halt auch beforschen, letztlich übersetzen kann, auch in Richtung, dass man die Erkenntnisse, die man hat, dass man da auch sagt, ganz klar, okay, und hier stellen wir folgende Forderung. Wir möchten dies und jenes, wir empfehlen nachdrücklich. Also das ist wesentlich, weil es geht hier um Aufklärung über Zusammenhänge zwischen Ökologie und Gesundheit. Und für mich und auch für andere ist es klar, es geht nicht nur ums Reparieren. Das ist erledigt, das gibt es, damit beschäftigt sich 90% der Medizin. Wir wollen, und das ist mein Credo, wir wollen mitgestalten, wir wollen entsprechende Bedingungen herstellen für ein gesundes Leben und für Wohlbefinden. für mich ist es eh ganz klar, dass es so sein muss, weil wir können nicht immer nur den Menschen erklären, wir müssen gesund leben, wir müssen auch eine gesunde Umwelt schaffen, damit es auch genug leben können. Ich meine, so weit ist es gar nicht hergeholt. Machen wir seit langer Zeit, fast 30 Jahre, mit sehr viel Engagement und sehr viel Ambition, weil wir denken, dass das ein wichtiger Aspekt ist der ärztlichen Tätigkeit. Das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal von der Umweltmedizin, weil das bei vielen anderen ärztlichen Professionen nie vorkommt letztlich.
Jetzt sag einmal, sozusagen, jetzt hast du dieses Thema Transit und eure sozusagen Initialzündung, dann Verkehr und Verkehrsemissionen oder auch Gesundheitsbeeinträchtigung dadurch und angesprochen.
Damit war für mich klar,
jetzt würde mich interessieren, wo sind denn die großen Themen oder kann man das gar nicht so sagen?
Kann. Oh ja, kann man sagen. Na, auch für alle Fälle. Also es gibt natürlich jetzt über die Zeit, erstens einmal innerhalb von Österreich, ein Wandel von Themen, Nummer eins. Und es ist definitiv nicht so, dass jedes Land die gleichen Brennpunkte hat. Also selbst zwischen Deutschland und Österreich, wo es doch ähnliche Bevölkerungsstruktur gibt, eine ähnliche Art des Lebens, das gibt es teilweise Unterschiede. Natürlich nicht so groß, wie wenn du jetzt Länder herlebst des globalen Südens. Ich habe Mitte der 90er Jahre eine umweltmedizinische Ambulanz geleitet für die Stadt Wien, in der Stadt Wien. Und von seit dieser Zeit schreibe ich mit, eher akribisch würde ich sagen, die Beratungsanliegen, die Fragen aus der Bevölkerung, die zu dieser Ambulanz gekommen sind, die telefonisch an uns oder mich weitergeleitet wurden. Anfragen aus der Politik, Anfragen von Firmen, Anfragen von Behörden, schreibe ich wirklich mit. Und da gibt es einige Brennpunkte. Die haben sich plus minus nicht geändert. Es ist definitiv alles, was Luftverunreinigung, Luftverschmutzung. Wobei es einen großen Part gibt, alles was mit Innenraumluft zu tun hat, gehört ja auch dazu, der immer größer geworden ist. Speziell in der Pandemie, wo man sich überlegt hat, naja, mit den Lüften, wie geht das? Also das hat definitiv ist immer größer geworden. Die Sensibilisierung gegenüber der inneren, also gegenüber Wohnern, Büro oder was auch immer, Innenraum ist gewachsen. Jetzt nur eine interessante Feststellung, was Luftverunreinigungen anbelangt, so war in den 90er Jahren war der Schadstoff in der Ausluft bei Ozon. Ja. Ozon, Sommerozon war praktisch ganz, ganz groß. Dann in den Nullerjahren abgelöst durch Feinstaub, auch durch Temperatur, weil es dann auf einmal Grenzwerte gegeben hat. Bis heute jetzt anhaltend, aber in Abhängigkeit vom Wetterlage etc. sind es die ultrafeinen Partikel. Nur damit man sieht, ja, es ist ein Brennpunkt plus Verunreinigung, aber es hat sich halt komplett geändert. Weiterer Brennpunkt ist Lärm. Ja, vom Straßenlärm bis zum Nachbarschaftslärm, Gewerbelärm, aber natürlich auch völlig, ich meine, ganz ausgerissene Dinge wie das Quaken der Frösche in einem Teich vom Nachbarn, Kirchenglocken, Kuhglocken. Aber Brennpunkt nach wie vor, wenn es um Sachen geht, ist der Verkehrslärm, egal ob das jetzt vom Fluglärm betrifft oder Straßenverkehr. Weiterer Brennpunkt sind, ich meine, das große Feld der Chemikalien, der Umweltchemikalien. Klar, Pestizide, immer wieder ein Thema, was in der letzten Zeit natürlich deutlich mehr im Vordergrund tritt, sind Ewigkeitschemikalien, heißen jetzt so, sind Perfluoride, die wir eh schon lang kennen, aber auf einmal ist das jetzt eigentlich auch in der Öffentlichkeit angekommen, wenn man zu den Chemikalien sagt, naja, was gibt's da noch? Naja, das sind diese Weichmacher, die in Plastik vorkommen. Plastik insgesamt, jetzt natürlich auch Mikroplastik, Nanoplastik, ein Brennpunktthema. Alles, was mit Katastrophen anlangt, jetzt ist gerade 10 Jahre HCB-Skandal oder Katastrophe in Kärnten, November, 2014, solche Dinge, aber auch natürlich, was anlangt, immer wieder, Gott sei Dank nicht so oft, aber dann geht es eben um Tschernobyl. Haben wir selber noch einmal nachgerechnet. Wir haben Fukushima genau angeschaut, also auch solche Dinge. Katastrophen, Epidemien sowieso. Und dann kommen natürlich Dinge dazu, die nicht in den letzten 30 Jahren hoch waren, sondern erst seit, ich würde sagen, 17, 18. Und das ist schlichtweg alles, was mit Temperaturanstieg zu tun hat, alles, was mit Klimawandel, Klimakrise, Herausforderung, Klima, wie man es auch immer nennen würde, das ist seit später dazu gekommen, obwohl ich schon Mitte der 80er an der Bodenkultur gelernt habe, über den sogenannten Treibhauseffekt, mir schon damals gedacht habe, na bumm, das ist nicht lustig, was da auf uns zukommt. Aber wie gesagt, die menschliche Gesellschaft arbeitet sehr langsam. Und von daher zieht sich das halt durch mein Curriculum wirklich von der Bodenkultur über den Jahrhundertsommer 2003, den wir auch analysiert haben für Wien, bis heute. Und deshalb war es für mich ganz klar, 2018, weil das war deine erste Frage, dass ich schon, weil ich mich immer dafür eingesetzt habe, dass sich Ärzte einsetzen für Anliegen. Und wenn es da um die Friday for Future-Bewegung geht, wo dann auch kritische Stimmen, nehmen wir es mal so gesagt, von der Bitte, die sollen ihn triggern am Freitag und nicht um eine Arbeitsstunde, wo ich ganz klar gesagt habe, auch im Verein, wir müssen uns da was überlegen, wir unterstützen die Jugendlichen, wir unterstützen die Kinder, weil die geht das was auch. Es geht nicht, es geht ohne unser Engagement da gar nicht. Wir müssen zeigen, dass wir diese Bewegung natürlich aus ärztlicher Sicht stark unterstützen, weil es letztlich aufgrund der ärztlichen Kompetenz und auch der medizinischen und der ganzen Gesundheitsfolgen überhaupt keine Frage war, dass das eine der größten Bedrohungen darstellt, die ja jetzt, auch schon vor 10 Jahren, wir spürbar erlebt haben, unterschiedlich am Globus, aber das wird für Kinder und die Enkelkinder noch viel schwieriger. Da muss man einfach ganz klar Stellung beziehen, bitte. Und dementsprechend habe ich das damals auch ins Leben gerufen, dass wir uns da klarerweise engagieren.
Mhm. Jetzt bleiben wir mal sozusagen bei der, wenn man so will, Bevölkerung oder bei der Zielgruppe, die du ja auch erwähnt hast und die du ja auch sozusagen, glaube ich, erreicht hast vielfach, weil du bist auch sozusagen für viele, die jetzt vielleicht zuhören, wahrscheinlich auch schon mal aus dem Fernsehen bekannt. Ja, wie siehst du da so, auch aus deinen Erfahrungen, du hast geschildert, dass du diese Fragen sammelst, wie siehst du da das Bewusstsein, gibt es da diesen Bewusstseinswandel oder gibt es da sozusagen ein größeres sozusagen Reflexion darüber, über diese Gefahren, die einem durchaus auch für die persönliche Gesundheit bevorstehen, oder ist es etwas, was sozusagen so am Rande vielleicht so eine kleine Zielgruppe ja schon mitnimmt und weiß, aber dann nicht ankommt? Wie siehst du das?
Umweltmedizin vom Kleinstuhl ist mir fast eine mobile Spaßbremse, weil es geht immer, ich jetzt nicht schwimmen und weiß und furchtbar.
Und ja, sehr gerne. Passt. Ja, der Anlass ist, wie gesagt, dass du als nachhaltiger Gestalter ausgezeichnet wurdest.
Wie schaffst du vom dadurch Business das Leben ab? Zu gehen, weil es so schlimm ist? Naja, erstens einmal, ist das jetzt, in einzelnen Bereichen nicht so schlimm, muss ich auch sagen. Es gibt ja bestimmte Risiken und mit denen muss man halt bewusst umgehen. Das ist aber das eine Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, es ist ja auch viel passiert. Ich meine, mir geht es natürlich wie vielen anderen einfach zu langsam, das ist klar. Aber es gibt viele Dinge, die ja vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren komplett anders sind. Ich meine, ich möchte ein sehr persönliches Gut, aber aus meiner Lebenserfahrung, also ich bin mit dem Radl schon früher gefahren in Wien, und da war es halt auch mit den Radwegen nicht einmal irgendwie so, wie ich das jetzt erlebe. Also ich meine, das ist einmal ein sichtbares Beispiel. Ein zweites Beispiel ist schon alles, was sich so getan hat in Richtung schon Klima. Ja. Natürlich ist das nicht jetzt, mein Gott, es ist alles anders und die Klimakrise ist abgewendet oder es wird alles ganz, ganz toll. Aber man muss eben auch sehen, und das ist halt für viele nicht sichtbar, die dann einfach frustriert sind, ist, dass in vielen Regionen nimmer aktiv und andere wirklich sehr aktive Projekte in kleinsten Gemeinden wird dies und jenes gemacht. Da werden, egal ob das kleine Gärten sind oder Urban Gardening dort oder da wird in bestimmten Bereichen rund um Schulen dies und jenes gemacht, wo eben der Verkehr und diese Elterntaxis nicht mehr hinkommen. Es werden viele kleine Aktivitäten gesetzt, die vielleicht nicht wirklich in dieser großen Medienwelt sichtbar sind. Aber die gibt es. Und die gab es vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren überhaupt nicht. Aber da hat sich etliches getan. Das muss man auch ganz klar sagen. Insofern ist das Bewusstsein, denke ich, angewachsen, den Klimawandel oder der ganze Begriff, was es viele Jahre gibt, aber Internet ist nichts, hat sich geändert. Das will ich einmal sagen. Also ich möchte nicht alles so, ich sehe es auch nicht so negativ sehen. Ja, es gibt selbst bei uns Luft nach oben. Das ist genügend da, dass man sich da noch anstrengen muss. Ist gar keine Frage. Speziell, wenn es um die Energie oder um den Abfall geht, was wir da wegschmeißen, also da brauche ich nicht ausführen. Ja, da gibt es noch sehr viel zu tun. Aber letztlich gibt es Erfolge. Das ist das eine. Das Problem, das ich aber sehe, ist, dass es doch eine Art von Abspaltung gibt von Gruppen, die partout schlichtweg gewisse Dinge leugnen. Und ob das jetzt alles rund um Klimawandel geht, dass man sagt, ja, aber das ist eher alles normal und das ist halt so, bis hin zu anderen Dingen. Also seit der Pandemie hat sich das extrem, also was dort schon als an Desinformation oder völlig Irritäten durch die verschiedenen digitalen Welten gewandert ist, das hat sich leider auf andere Themen ja auch verbreitet, in andere Themenbereiche, die also umweltmedizinisch relevant sind. Darin sehe ich ein wirklich großes Problem und auch in der sogenannten Wissenschaftsfeindlichkeit. Wenn nicht, man kann, nur einmal, ich bin der Letzte, der sagt, das ist alles klar und das ist am Wissenschaft, ist nur, also, super toll und da gibt's gar nichts zu kritisieren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber, ganz ehrlich, es fußt doch auf gewissen Überlegungen. Es fußt auf Überlegungen, die auch transparent dargestellt werden. Und nicht, ich kenne eine Schwägerin einer Nachbarin da in am Nachbord und der ist dies und jenes passiert, weil das und das passiert. Da sind wir dann irgendwo im Mittelalter angelangt vor dem Rationalismus. So kann man aus meiner Sicht nicht arbeiten. Ja. Und wenn das so weitergeht, dann wird es schwierig, weil wenn die Wissenschaft immer mehr quasi auch abrutscht, indem dass man sich doch auf gewisse Dinge verlassen kann, dann werde ich mich fragen, wie die Politik in der nächsten Zeit bestimmte Entscheidungen trifft. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenthema. Vor gewisser Zeit überhaupt nicht in diesem Ausmaß für uns gegeben.
Ja, sag einmal, was wären so deine, jetzt, während wir aufnehmen, sind ja jetzt gerade Koalitionsverhandlungen, aber wo sind denn die großen Themen, ja, wo du sagst, die Politik müsste möglichst rasch die Weichen stellen,
also umweltmedizinisch relevant sind.
Hier sozusagen die schwierigsten, sagen wir mal, Themen, die auch wirklich auch gesundheitliche Auswirkungen dann auf die Bevölkerung haben, abzufedern. Oder wenn vielleicht sind ja auch Weichen im Gesundheitssystem, man kann, die man stellen muss.
Der Letzte, der sagt, ich verstehe, da bin ich jetzt zu wenig
bewandert. Aber wo siehst du da die größten Hebel, die man sehr schnell betätigen
muss? Aber das ist natürlich ein sehr schwieriges Problem. Ja. Ich weiß, wie die reale Politik ausschaut. Die hat einen gewissen Zeithorizont, der von einer Legislatur zur nächsten geht. Das ist einmal das Erste. Das heißt, Dinge, die halt länger brauchen, und da geht's halt auch um gewisse Fragen rund ums Klima, rund um Biodiversität, ein anderes Thema, oder auch rund um die fortwährende, sehr dynamische Digitalisierung. Also alles mit Mobilfunk zusammen ist sicherlich auch ein Brennpunkt meiner Wissenschaftstätigkeit und insgesamt. Das bestimmt uns enorm. Ja. Also ich denke schon, das ist das Erste, was hier wichtig ist, wenn es Wissenschaft, nehmen wir ein Thema mal raus, nehmen wir wirklich einmal das Klimathema, dann wissen wir zu diesem Thema im Vergleich zu einem Virus, der 2019-20 da auf einmal über die Welt gekommen ist, also enorm viel. Also natürlich gibt es Details, überhaupt keine Frage, da gibt es immer Fragen, Forschungsfragen gibt es immer. Aber die großen, grundlegenden Dinge, was wir zu tun haben und also warum wir etwas tun müssen, was für Folgen wir abwenden möchten und wie die Maßnahmen ausschauen, das ist schon gegeben. Und da wäre es dringend an der Zeit, diese Erkenntnisse ganz klar ernst zu nehmen Und zweitens, nicht nur ernst nehmen, weil das sagt man dann eh schon im Politiker, Politikerinnen spricht. Ja, wenn jemand was ernst, was er sagt, so, das nutzt man nicht, solange es gehandelt wird. Und daher braucht es eben auch das Handeln. Und jene Maßnahmenpakete, die eh schon da sind, schlichtweg einmal auch umzusetzen. Und da sind natürlich in der heutigen Zeit, ich brauchte, glaube ich, nicht mehr eingehen, wie hier auf einmal verschiedene Kräfte in eine völlig andere Richtung ziehen. Muss man nur in die USA schauen, dass natürlich jetzt da Öl, Kohle, Atom, also von dem, wo man sich gedacht hat, das sind ja schon ein paar Schritte weiter, die erleben das alle in der Renaissance. Das heißt, es macht auch in Europa der politischen Gruppen, die nicht unbedingt dieser Meinung sind, das Leben sehr schwer. Ja? Weil auch in der Bevölkerung aufgrund auch von Desinformation Kräfte walten, die jetzt nicht mehr 1 oder 4% sind, sondern es ist eine signifikante Größe, die hier einen Einfluss hat. Und das macht das Ganze schwer, weil das, was wir zu tun haben, das ist bekannt. Es ist nicht mehr so. Es geht hier um die Durchsetzungsfähigkeit und die Durchsetzungskraft ist auch abhängig von dem, was die Bevölkerung unterstützt. Und es sind halt oft Maßnahmen, die nicht allen so schmecken. Es ist halt leider so, wenn es um Gottes Willen, ich nehme das Wort Tempolimit schon gar nicht mehr in den Mund, ja, weil es einfach unglaublich emotionalisiert ist und weil da alle gleich mal sagen, also um Gottes Willen nur nicht das. Und das sehe ich als Paradebeispiel dafür, dass da Evidenz gibt, ruht dann drauf und noch einmal Umweltbundesamtveranstaltungen, schon vor 10 Jahren, das ist 10 Jahre her, dass das Vorteile bringt, einmal abgesehen vom Ausstoß von bestimmten treibhausrelevanten Gasen, Feinstaub, andere Luftverunreinigungen bis hin zu Lärm, Unfall, also you name it. Das hat nur Vorteile, aber es ist praktisch, auch wenn es eine sehr einfache Maßnahme ist, die praktisch mit ein paar Verkehrsschildern von heute auf morgen gelöst wird, ist das äußerst schwer politisch durchsetzbar. Es ist ein Paradebeispiel eigentlich, da gibt es ausreichend Evidenz und dann scheitert es eigentlich in der Umsetzung. Und so habe ich eben auch, so sieht man eben, wie man letztendlich in der Zukunft arbeiten muss. Jetzt braucht das Commitment in der Bevölkerung in großen Teilen. Es wird halt immer schwierig aus meiner Sicht. Speziell in einer Zeit, wo, ich glaube, da brauche ich dir auch nichts sagen, wo es Kriege rundum gibt, immer mehr Furchtbarkeiten gibt, wo man soziale Probleme hat, die immer für gewisse Bevölkerung immer größer werden. Und dann sagt noch einer, naja, aber jetzt müssen wir Maßnahmen dort und da treffen. Und dann sagt man, okay, kommt es jetzt schon wieder mit dem Klima, ich kann schon nimmer mehr hören und sagt nicht wieder das Wort Krise, ich kann es auch nicht mehr hören. Was ich verstehen kann, es gibt eine Maßnahmenmüdigkeit, es gibt eine Krisenmüdigkeit. Und von daher ist auch das, was wir hier versuchen, schon einmal die Tatsachen auf den Tisch zu stellen. Das ist einmal, das ist von Ärzten gewünscht. Das ist auch, wenn du zum Arzt gehst und du hast einen Befund, dann wird man dir den leider, auch wenn er vielleicht manchmal nicht angenehm ist, dir aber ganz klar, freundlich, sympathisch, aber auch dann sagt du, es schaut ich sag's jetzt einmal ohne, dass ich dich kenne, aber ich habe gerade gesehen, gerade was Cholesterin anlegt, da ist etwas zu machen, ja. Dann wird sagen, natürlich mit einer gewissen Empathie, ja, aber es ist halt nicht wegzuaddieren, wenn du hast 250 Cholesterin und andere, ja, HDL, LDL, irgendein Gleichgewicht. Und so ist es mit dem auch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn man was erreichen will, heutzutage, bitte, ich bin jetzt nicht in dem geschult, aber ich habe es gesehen, muss das, egal was du da willst, es muss mit einem gewissen Spaßfaktor besetzt sein. Es muss für jeden, der etwas macht, muss was bringen. Es ist ein bisschen oberflächlich vielleicht, aber ja, so ist es einfach. Es muss was bringen, das muss leibend sein, das muss lässig sein. Es muss irgendwie auch, es muss besser verkauft werden, schlichtweg. Wenn das so ist, dann glaube ich, machen mehr Leute mit und sehen auch, dass es nicht immer so mit erhobenem Zeigefinger ist. Die wollen uns immer alles verbieten. Naja, einiges müssen wir verbieten, weil wenn ich an gewisse Rauchgewohnheiten denke, so ist es nicht schlecht, dass man in bestimmten Bereichen, auch wo kleine Kinder sind, immer mehr raucht. Und das ist einfach ein Verbot. Nehmen wir es einmal so. Ja. Aber klar, es geht darum, dass das in irgendeiner Weise deutlich besser auch akzeptiert wird, im Sinne, dass ich sage, ja, das mache ich und ich kann nicht viel machen, aber ja, bin jetzt draufgekommen, es gibt ein Altpapier, ich merke das jetzt eine. Das ist für Späterwachte, wird es nicht mehr so oft geben. Ich bringe es aber als Beispiel. Ja.
Aber wenn du, bleiben wir nochmal auf der individuellen Ebene, aber ich bin jetzt auch wieder, warum natürlich andere, kein Arzt, ja, du hast sozusagen Erfahrung auch mit Patientinnen und Patienten.
So ist es
mit aber da würde ich ja vermuten, dass wenn man jemandem sagt, wenn du das jetzt so weitermachst, dann geht es von Jahr zu Jahr schlechter. Und du stirbst, was weiß ich, 10 Jahre früher. Da würde ich ja vermuten, dass man auf der individuellen
Ebene vielleicht auch sozusagen Bewusstsein schafft.
Oder ist da sozusagen, sagst du als Arzt,
na, so funktioniert damit. Für jeden, der etwas macht, muss man es bringen. Naja, bei einigen ja, bei einigen nein. Es ist halt, es gibt halt ein paar Dinge, die ja, glaube ich, auch unserer beiden Erfahrungswelt klar sind. Es gibt, da kann man vieles dazu sagen, aber sieht man eine der bildgebendsten Beispiele ist schon das Rauchen. Ja. Nicht, dass ich jetzt Lungenfacher bin, aber das ist halt ein Dauerthema. Wir haben uns ja mit Nichtrauchern Schutz Passivrauch aufs angesetzt, in den Räumen, klar. Also ich denke, kein einziger, der raucht, keine einzige Person, keine Frau, kein Mann, denkt, dass Rauchen gesund ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, man weiß es und man macht es trotzdem. Es gibt einen gewissen Teil, die sind unzufriedene Raucherinnen, die eben aufhören wollen können, aber irgendwann, und dann gibt es einen, noch immer einen größeren Teil, vielleicht ein Drittel, jedenfalls ist das mein letztes, gewissen Teil, der sagt, ich weiß, es ist ganz schlecht, aber mir schmeckt es oder was auch immer. Das kann man mit vielen anderen Dingen machen. Das kann man mit der Ernährung machen, das kann man mit der Bewegung machen, das kann man mit sehr vielen Dingen verbinden, die in unserer Lebenswelt irgendwo, ah ja, das kenne ich, klar sind. Deshalb bin ich jetzt da, ich bin nicht skeptisch, aber es ist auf jeden Fall enorm schwierig, dann von A nach B zu kommen. Denn alles ist geknüpft an eine Verhaltensänderung. Und das habe ich in meiner Patientinnen- und Patientenkontakt gesehen. Da ist gerade dieser innere Schweinehund, nennen wir mal so, und eine Verhaltensänderung das Maß aller Dinge. Es ist aber egal, um welchen Bereich es geht. Da gibt es aus meiner Sicht nur eins. Erstens, dass man die Ziele, und die formuliere ich als Arzt auch nicht groß, dass man die einfach klein hält. Weil ich nehme ein Beispiel, wenn es jemand kaum, der zu Fuß geht, ja, und ich sage, aber du musst jetzt einen Marathon rennen, und zwar in einem Dreivierteljahr, und da musst du jetzt jeden Tag deine 3 Kilometer latschen, dann wird der sagen, ja, ja, danke, Herr Doktor, geht aus, und sagt, was ist denn das für ein Irrer? Das heißt, es geht um kleine Schritte. Es geht, schauen Sie, wie können Sie das, wir haben alle keine Zeit scheinbar, also das Hektik, das, ich komme nicht mehr irgendwo hin, und sage ich, naja, schauen wir, können wir diese Alltagsbewegungsempfehlungen, sind ja eh 0 ab 15, wenn Sie eine Rolltreppe haben und dann eine Treppe links davon, gehen Sie einmal die Stufen rauf. Das haben wir jeden Tag, machen Sie das. Da ist ein Aufzug, Sie müssen in den 2. Stock, aha, gehen Sie wenigstens einmal runter in den 2. Stock und fahren Sie nicht mehr durch. Und dann gehen Sie vielleicht rauf. Kleine Schritte, das ist, glaube ich, das Wichtige, nur anhand von so einfachen Beispielen. Ein zweiter Punkt ist, es braucht Rahmenbedingungen. Letztlich, wenn es um Mobilität geht, es ist ja eines der Stammthemen auch von uns. Und da, wo du gesagt hast, da gibt's unglaublich viel Benefit für die eigene Gesundheit, fürs Wohlbefinden, kognitiv, also geistige Leistung, psychisch. Wenn du dich ausreichend bewegst, hast du einfach ein anderes Wohlbefinden. Zusätzlich geringere Krebsrisiken, zusätzlich geringeres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und. Es ist unglaublich, was Demenz, auch das, ja, Hirnleistung. Also du hast mit Bewegung, und das kann jeder machen, es sind 1,5 Stunden für Erwachsene pro Woche, also mittlere Aktivität. Das ist ein Witz, ehrlich gesagt. Wir haben 50%, die es nicht machen. Ja, das heißt, du hast diesen Benefit. Wenn ich allerdings, ich spreche jetzt einmal von ländlichen Räumen, dort erkläre, bitte, verwendet nicht das Auto, sondern mehr Öffis oder auch geht's nicht zu Fuß und fährt's mit dem Rad, sagen die alle, jetzt geht sie hin und vor nicht aus. Es geht nicht dort. Deshalb nützen oft diese Sachen nichts, weil es auch die Rahmen nicht gibt. Und von daher ist es immer, gibt es zwei Gruppen. Das eine ist, jeder kann etwas machen, ja. Man kann viel mehr machen, wenn auch Rahmenbedingungen da sind. Und ich weiß nicht, wann das erste Mal, wie schon gesagt, zu meinem Kollegen nennt davor auch, ja, der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Ich meine, das trägt ja jede Generation vor sich her. Und ich würde mal sagen, es gibt einen gewissen Ausbau, aber es gab auch Rücknahmen an Südburgenland, Bad Cabane hin und so weiter. Also das ist eh alles bekannt. Ich wundere mich immer wieder, warum man das da auch nochmal wiederholen muss, wie logisch ist und wenn es so viel grundlegende Vorteile bringt.
Ja. Also vielleicht, um sozusagen den Bogen noch zu spannen und ein bisschen den Zukunftsausblick. Ich meine, du hast vorher das gesagt, das fand ich ganz lustig. Du bist eine Spaßbremse, aber hast dann sozusagen im gleichen Absatz auch diese positive Veränderungen schon hervorgehoben. Was stimmt dich denn so vielleicht positiv oder wo siehst du denn Chancen sozusagen vielleicht auch für die nächsten Jahre, dass sich was bewegt? Die Kurve noch
das Auto,
sondern mehr oder zumindest den ökologischen Probleme ein bisschen in den Griff bekommen, vor denen wir stehen aufgrund der Klimakrise und Biodiversitätsverluste, was auch immer noch alles auf uns
zukommt. Es geht nicht.
Wie gehst denn du in die Zukunft?
Also Nummer eins, ja, wie gehe ich in die Zukunft, indem ich mich einmal und meine Familie und die mit mir halt dann in Ehren, dass es uns persönlich einmal gesundheitlich gut geht. Nummer eins, Gesundheit heißt ja psychisch, ja, nicht nur körperlich, sondern auch von der Psyche und natürlich auch sozial. Dieses Wohlbefinden ist nicht nur auf Körper bezogen. Das steht im Vordergrund. Weil wenn das irgendwo verringert ist, vermindert ist, die Mobilität eingeschränkt, es gibt die und die Probleme, dann schaut die Welt viel trister aus, als sie ist. Also da geht es einmal prinzipiell, dass man seine eigene sogenannte Resilienz, ja, groß hält. Das ist die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen. Und da geht es halt auch um gesundes Leben. Möglichst, ich kann es auch nicht überall, ist ja eh klar, aber Bewegung ist wichtig. Und mehr Obst, Gemüse, das kann nicht jeder. Das heißt nicht, dass man jetzt dann Vegetarierin oder Veganerin werden, das geht nicht. Also das ist Nummer eins. Es geht auch um seine soziale Befindlichkeit. Was tue ich? Nummer eins. Das zweite möchte ich schon sagen, für die großen Probleme wissen wir, was eigentlich zu tun ist. Das muss ich dreimal unterstreichen. Das wissen wir. Und es gibt positive Signale dort oder da. Und ich möchte nicht sagen, ich klammer mich an die. Aber ich meine, man kann nicht dauernd danach vorstellen und sagen, das könnte ich auch. Aber dann sage ich, na, dann hau ich einen Hut drauf, weil das bringt alles nichts, meine Arbeit. Ja, das tue ich nicht. Weil erstens einmal macht mir meine Arbeit sehr viel Freude. Ja, es ist unglaublich ein tolles Forschungsgebiet. Und viele Fragen, die ich mir selber stelle, die ich versuche mit Projekten abzuarbeiten. Es ist grandios, dieses Themenfeld und Ökologie insgesamt. Und wenn man rausschaut in die Natur, und das glaube ich, haben alle, dass wenn man in den Wald geht und ein bisschen einatmet und schaut, was das bedeutet für uns, sollte man schon irgendwie danach trachten, jeder, jetzt könnte man uns doch ein bisschen mehr erhalten. Ja? Ich denke, es ist so einfach, es braucht diese Betroffenheit auch im Sinne einer positiven Betroffenheit, dass man sieht, was wird da eigentlich aufs Spiel stehen. Ja. Ich blicke da nüchtern raus. Ich habe wesentlich ist, dass man nicht nur so fokussiert ist auf eines, für mich auf jeden Fall. Das eine ist meine Arbeit, das sind gewisse Dinge, die halt weniger gehen. Auch die politische oder die Umsetzungsseite, das muss man einfach so sehen, wie die Welt ist. Punkt. Weil sonst verzweifelt man, das tue ich nicht. Und ich habe schon bei einigen anderen Aufrufen oder bei anderen da hat er gelegentlich gesagt, für mich ist es klar, aufgegeben wird nur ein Brief.
Danke vielmals, Hans-Peter. Ich finde genau diesen Ansatz eigene Resilienz hochhalten, das finde ich auch ein wirklich schöner.
Und es gibt positive Signale dort oder da.
Für uns jetzt hier auch und zum Abschluss.
Ich sagen, danke fürs Gespräch. Bitte sehr gerne.
Du warst dann sozusagen im Gleichen.
Das war wieder eine Folge der Tonspur N. Mit dem Podcast zu nachhaltigem Wirtschaften haben Annemarie Harand und ich im Jahr 2015 begonnen und seitdem über 100 Folgen zum Thema veröffentlicht. Ihr findet alle bisherigen Folgen zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, anhören zum Beispiel mit Spotify. Feedback, Fragen oder Vorschläge schreibt bitte per E-Mail an podcast@tonspur-n.eu. Diese Folge und alle weiteren der Serie entsteht als Kooperation der Tonspur N mit dem Magazin Business Art. Business Art ist das nachhaltige Wirtschaftsmagazin Österreichs. Es unterstützt und berichtet über Managerinnen und Unternehmerinnen, die ihr Unternehmen zukunftsfähig ausrichten und zeigt auf, wie es gelingt, nachhaltiges Handeln und wirtschaftlichen Erfolg zu verbinden. Mein Name ist Roman Mesicek, ich bin Partner der Unternehmensberatung 36 Degrees Sustainability Consulting und Gründer der Sustainability Skills Academy. Ich lehre seit vielen Jahren an mehreren Hochschulen Corporate Social Responsibility und Stakeholder Engagement. Und einmal im Jahr veranstalte ich mit Kolleginnen das österreichische Barcamp zu Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit und alles Gute!